Paulus reist nach Jerusalem. Nachdem wir uns von den Ältesten aus Ephesus verabschiedet hatten, segelten wir direkt zur Insel Kos. Am nächsten Tag erreichten wir Rhodos und fuhren weiter nach Patara. Dort gingen wir an Bord eines Schiffes, das zur syrischen Provinz Phönizien segelte. Wir sichteten die Insel Zypern, die wir links liegen ließen, und legten im Hafen von Tyros in Syrien an, wo das Schiff entladen werden sollte. Wir suchten die Gläubigen in der Stadt auf und blieben eine Woche bei ihnen. Diese warnten Paulus durch den Heiligen Geist, nicht nach Jerusalem zu gehen. Als wir am Ende der Woche zum Schiff zurückkehrten, begleiteten uns die ganze Gemeinde einschließlich der Frauen und der Kinder zum Strand. Dort knieten wir nieder, beteten und verabschiedeten uns. Dann gingen wir an Bord und sie kehrten nach Hause zurück. Der nächste Halt nach Tyros war Ptolemais. Wir begrüßten die dortigen Gläubigen, blieben aber nur einen Tag. Dann reisten wir weiter nach Caesarea und wohnten im Haus des Evangelisten Philippus, einer der 7 Männer, die gewählt worden waren, die Essensausgabe zu überwachen. Philippus hatte 4 unverheiratete Töchter, die alle die Gabe der Prophetie besagten. Während unseres mehrtägigen Aufenthalts traf ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa ein. Als er uns besuchte, nahm er den Gürtel des Paulus und fesselte sich damit an den Händen und Füßen. Dann sagte er: Der Heilige Geist erklärt, so wird der Besitzer dieses Gürtels von den führenden Männern der jüdischen Gemeinde in Jerusalem gefesselt und an den fremden Völkern ausgeliefert werden. Als wir, die wir mit ihm reisten, und die Gläubigen am Ort des hörten, baten wir Paulus inständig, nicht nach Jerusalem zu gehen. Doch er sagte: Was soll das Weinen? Ihr zerreißt mir das Herz. Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem verhaften zu lassen, sondern auch für Jesus, den Herrn, zu sterben. Als es uns klar war, dass wir ihn nicht überreden konnten, gaben wir nach und sagten: Der Wille des Herrn geschehe. Paulus in Jerusalem. Kurz danach machten wir uns zur Weiterreise bereit und brachten nach Jerusalem auf. Einige Gläubige aus Caesarea begleiteten uns und brachten uns zum Haus von Manson, einem Mann, der aus Zypern stammte und einer der ersten Gläubigen war. Die Gemeinde in Jerusalem begrüßte uns herzlich.
Der Wille Gottes und die Rolle der Frau. Das könnte spannend werden heute. Fangen wir mit dem Einfacheren an, der Wille Gottes. Wie gehst du mit Gottes Willen um? Dazu müssen wir mal Gottes Willen überhaupt kennen. Das ist nicht immer so einfach, wie man das rausfinden kann. Und wir als Christen wollen nicht nur selbst was aus unserem Leben machen, sondern wir fragen natürlich auch, was hat Gott mit meinem Leben vor? Und wir stehen immer wieder vor Herausforderungen, sei es jetzt Partnerwahl, Jobwahl, Ausbildung, irgendwelche Änderungen im Leben. Immer wieder stehen wir halt so vor Kreuzungen, müssen uns entscheiden, welchen Weg gehe ich und was möchte Gott haben. Und ja, wie macht man das dann? Lebt man so drauf los und trifft seine Entscheidungen und betet, dass Gott es dann schon irgendwie in die richtigen Bahnen leitet? Oder sagt man, na, ich setze mich jetzt hin und mache mir gar nichts, bis ich ganz genau weiß, was Gott haben möchte? Wie macht man das? Und wenn ich dann den Willen Gottes rausgefunden habe, und dann merke ich, ja, das ist aber jetzt eigentlich nicht das, was ich möchte, was mache ich dann? Widersetze ich mit dem? Oder beuge ich mit dem? Sagen wir Marionetten, die in Wirklichkeit eh keinen Willen haben und eigentlich kein Mitspracherecht, wenn es um unser Leben geht? Oder können wir da doch selbst auch was mitentscheiden? Sind alles schwierige Fragen und es gibt da auch keine Pauschalantworten, die immer für alle Menschen gleich gelten. Und damit herzlich willkommen zur Apostelgeschichte Kapitel 21. Wir befinden uns da auf der letzten Missionsreise von Paulus, damals eine Karte, da sehen wir die drei Reisen und er befindet sich eben jetzt am Rückweg nach Jerusalem und er möchte zu Pfingsten in Jerusalem sein. Und das ist auch seine letzte Reise als freier Mensch. Und die Reise geht eigentlich sehr zügig voran, also für damalige Verhältnisse. Da lesen wir zuerst noch in Vers 1, also er hat sich ja, haben wir vorige Woche gehört, in Kapitel 20 noch einmal mit den Ältesten von Ephesus getroffen. Es war eine rührselige Verabschiedung. Und dann lesen wir weiter, schließlich rissen wir uns von ihnen los und unser Schiff legte ab und wir segelten direkt zur Insel Kos. Am nächsten Tag kamen wir nach Rhodos und von da nach Patara. Dort fanden wir ein Schiff, das direkt nach Phönizien segelte und gingen an Bord. Als Zypern in Sicht kam, ließen wir es links liegen und hielten uns weiter auf Kurs Richtung Syrien, bis wir in Tyrus anlegten. Dort musste das Schiff seine Ladung löschen. Nachdem wir die Jünger in Tyrus gefunden hatten, blieben wir eine Woche bei ihnen. Also es war ein recht schmerzhafter Abschied in Milet und die Entscheidung von Paulus steht fest. Er möchte nach Jerusalem und er möchte bis Pfingsten dort sein. Das lesen wir in Kapitel 20, Vers 16. Um nicht zu viel Zeit in der Asia zu verlieren, hatte Paulus beschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, denn er wollte schnell weiterkommen, um möglichst am Pfingsttag in Jerusalem zu sein. Der Plan stand fest und es war auch allen klar, dass das kein Spaziergang wird. Es war nicht hundertprozentig klar, was ihn in Jerusalem erwarten wird, aber es war klar, die Juden dort werden ihm keine Rosen streuen. Er war sehr unbeliebt und es wird keine lustige Zeit in Jerusalem. Und da lesen wir auch in Kapitel 20, ab Vers 22, seht, durch die Weisung des Geistes gebunden gehe ich jetzt nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist mir in jeder Stadt, durch die ich komme, ankündigt, dass Gefangenschaft und Leiden dort auf mich warten. Am meisten bedrückt sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff. Also es wird keine vierte Missionsreise geben. Sie werden sich nie wiedersehen. Es war ein Abschied für immer, für dieses Leben. Es wird erst wieder ein Wiedersehen in Gottes neuer Welt geben. Und da habe ich mich auch wieder mal an Australien zurückerinnern müssen. Ich habe dort 1,5 Jahre gute Freunde kennengelernt, gute Zeit miteinander verbracht. Und als dann der Abschied kam, war klar, wir werden uns nicht wiedersehen. Und so ein Abschied hat dann schon was Besonderes. Wenn man weiß, der Abschied ist für immer, für dieses Leben. Und jetzt kommen wir zum ersten Teil, wie man mit Gottes Weisungen umgeht. Und da lesen wir dann ab Vers 4 weiter. Sie warnten Paulus vor der Weiterreise nach Jerusalem und beriefen sich dabei auf den Geist. Oder andere Übersetzung, diese sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Trotzdem brachen wir nach Ablauf der Woche wieder auf. Die Jünger begleiteten uns mit ihren Frauen und Kindern bis zur Stadt. Am Strand knieten wir nieder und beteten. Dann nahmen wir Abschied von ihnen und gingen wieder an Bord, während sie nach Hause zurückkehrten. Und das wirft jetzt ein paar Fragen auf. Also es ist da irgendwie ein bisschen ein Widerspruch. Also die sagen, durch den Geist geh nicht nach Jerusalem. Und Paulus sagt, doch, ich gehe nach Jerusalem. Und immer wenn wir in der Bibel irgendwo einen Widerspruch sehen, ist das ein ganz sicheres Zeichen dafür, dass wir irgendwas nicht verstanden haben, weil sich die Bibel nicht widerspricht. Und Paulus hat sich vorher schon, hat sich der Geist immer wieder mal ihm in den Weg gestellt und er hat dann die Route ändern müssen und ist anders gegangen. Und in diesem Fall sagt scheinbar der Geist, geh nicht nach Jerusalem, und Paulus sagt, ich gehe aber nach Jerusalem. Woher hat jetzt Paulus gewusst, dass das trotzdem der richtige Weg ist, dass er nach Jerusalem gehen soll? Wenn alle sagen, na, mach das nicht. Und jetzt kommen wir jetzt zum Thema Prophetie. Und es hat auch, haben wir schon gelesen, vorher auch Prophezeiungen gegeben durch jede Stadt, wo durchgekommen ist. Ist ihm gesagt worden, was in Jerusalem passieren wird. Und alle haben ihn gewarnt und gesagt, geht dort nicht hin. Und da steht jetzt eben, durch den Geist oder auf Berufung auf den Geist haben sie ihm das gesagt. Das ist jetzt die erste Frage, ja, meinen sie jetzt den Heiligen Geist oder ihren eigenen Geist? Die Leute, die das gesagt haben, waren ja nicht irgendwelche dahergelaufenen, sondern das waren die Ältesten von Ephesus, die Paulus selbst eingesetzt hat, also die er geschätzt hat. Und wenn sich die auf den Geist berufen, dann ist doch davon auszugehen, dass sie den Heiligen Geist damit meinen. Und wir wissen aber auch, es kann immer wieder auch falsche Prophezeiungen geben, darum ist es immer wieder wichtig, dass man das prüft, ob das wirklich richtig ist oder nicht. Aber auch das war jetzt in dem Fall eben, dass das nicht irgendwelche Leute waren, sondern eben die Ältesten von Ephesus, und das, was sie sagen, deckt sich mit dem, was viele andere auch schon gesagt haben. Also kann man jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt eine falsche Prophezeiung war. Und es kommen in Folge dann andere Prophezeiungen auch noch. Also schaut so aus, als ob das tatsächlich der Wille Gottes wäre, dass er nicht nach Jerusalem geht. Und Paulus sagt, ja, aber ich gehe trotzdem nach Jerusalem. Also hat er sich da jetzt absichtlich und willentlich gegen den Willen Gottes gestellt? Und das passt so irgendwie gar nicht zu dem Paulus, den wir eigentlich kennen. Denn er sagt selbst in Kapitel 20, seht, durch die Weisung des Geistes gebunden, gehe ich jetzt nach Jerusalem. Also er hat sich auch auf den Geist berufen und gesagt, durch den Geist weiß ich, ich soll nach Jerusalem gehen. Und die anderen sagen, durch den Geist sagen wir dir aber, geh nicht nach Jerusalem. Also schwierig. Und die Lösung, denke ich, dass wir wissen mich ja nicht genau, den genauen Wortlaut von diesen Prophezeiungen. Wir wissen nur, dass dann durch den Geist dem gesagt haben, geh nicht nach Jerusalem. Und deshalb denke ich, dass man einfach unterscheiden muss zwischen der Prophezeiung und der Schlussfolgerung, die wir dann daraus ziehen. Und die Prophetie besagt, was in Jerusalem passieren wird. Dass er gefangen genommen wird, dass er leiden wird. Und die Schlussfolgerung der Ältesten daraus war dann, das ist eine eindeutige Warnung, deshalb geh nicht. Aber ein Paulus hat durch den Geist schon gewusst, er soll gehen. Und auch später in Kapitel 23 lesen wir dann, in Vers 11, in der folgenden Nacht aber stellte sich der Herr an meine Seite und sagte, nur Mut, denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst, wirst du auch in Rom für mich eintreten. Also Gott bestätigt es noch einmal, es ist der richtige Weg. Und er wird Zeugnis in Jerusalem abgeben und dann auch in Rom. Und deshalb ist es wichtig zu unterscheiden, was sagt Gott, wie verstehe ich das oder missverstehe ich es und welche Konsequenzen ziehe ich dann daraus. Und die Ältesten und Paulus haben aus dieser Prophetie unterschiedliche Konsequenzen gezogen. Für die Ältesten war klar, das ist ein Zeichen dafür, dass du nicht nach Jerusalem gehen sollst. Und Paulus sagt, na, es ist ein Zeichen dafür, was Schlimmes passieren wird, aber ich weiß, ich soll trotzdem nach Jerusalem gehen. Vers 7. Von Tyrus aus fuhren wir dann noch bis nach Ptolemais, wo die Schiffsreise für uns zu Ende war. Wir begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am nächsten Morgen zogen wir nach Caesarea weiter. Dort angekommen, kehrten wir in das Haus des Evangelisten Philippus ein. Das war einer aus dem Kreis der Sieben. Philippus kennen wir bereits aus Apostelgeschichte 11. Da ist er als einer der ersten sieben Diakone eingesetzt worden. Und in Apostelgeschichte 8 hat er dann dem Äthiopier das Evangelium erklärt. Und hier hat er sich jetzt also scheinbar niedergelassen und eine Familie gegründet. Und er hatte 4 unverheiratete Töchter, die weissagten. Von diesen 4 Töchtern wissen wir aus außerbiblischen Quellen, dass sie dann später auch in Hierapolis auch als Prophetinnen tätig waren. Und jetzt müssen wir uns wohl oder übel mit dem beliebten Thema der Rolle der Frau ein bisschen beschäftigen. Es ist momentan auch wieder sehr brandaktuell und es wird in vielen Gemeinden diskutiert und auch Gemeindenbünden diskutiert und es gibt da viel Twist und Streiterei deswegen auch, was ich eher unnötig finde eigentlich. Aber es ist ein wichtiges Thema und das kommt eben hier jetzt zur Sprache und darum möchte ich da ein bisschen auch drauf eingehen. Er hatte eben diese 4 Töchter und diese hatten die Gabe der Prophetie, des prophetischen Redens oder der Weissagung. Im Griechischen ist das eigentlich das gleiche, Prophetie und Weissagung. Und wenn es so um die Rolle der Frau in der Gemeinde geht, gibt es so 2 Extrempositionen. Die einen sagen, Frauen haben in der Gemeinde zu schweigen, berufen sie da auf 1. Korinther 14, soll keine Wortmeldungen von Frauen geben. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder Gemeinden, da predigen Frauen, da leiten Frauen und haben zum Teil sogar das Pastorenamt über. Und die Wahrheit ist, wie so meistens, irgendwo wahrscheinlich in der Mitte. Aber wo genau, das ist halt die Frage. Und wir werden dieses Problem oder diese Diskussion jetzt heute nicht vollends beantworten können. Aber ein paar Sachen, die mir dabei aufgefallen sind, möchte ich weitergeben. Erstens, es gab im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament und in der Kirchengeschichte immer wieder Frauen, die eben diese Gabe der Prophetie gehabt haben, die etwas weitergegeben haben und so einen wertvollen Beitrag geleistet haben. Man muss auch sagen, dass Prophetie und Lehre nicht das Gleiche ist. Es sind 2 unterschiedliche Gaben, wo es auch sicher Überschneidungen gibt. Denn Prophetie hat auch etwas damit zu tun, ob man jetzt eine direkte Inspiration weitergibt oder das inspirierte Wort Gottes, die Bibel, weitergibt. Man gibt Wort Gottes weiter und hat damit halt auch Autorität. Wer Wort Gottes weitergibt, das ist ja kein Klacks. Das ist, hat was mit Autorität zu tun. Und von dem her, wenn jemand sagt, Frauen haben in der Gemeinde gar nichts zu sagen, kann man das biblisch nicht begründen. Das kann man von der Bibel her so nicht ableiten. Die Frage ist, wie immer und überall, in welchem Rahmen soll das passieren? Und da gibt es auch so die Meinung, Frauen dürfen schon Wort Gottes weitergeben, aber in den Kinderstunden oder in den Frauenstunden, aber nicht Männern gegenüber. Und auch das kann man von der Bibel her so eigentlich nicht ableiten. Was ist Prophetie, Weissagung überhaupt? Wenn wir jetzt da viel darüber reden, möchte ich es nur kurz anreißen. Aber da finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, finde ich, wirklich gute Erklärung dafür. Da steht in Vers 3, wer aber weissagt, redet zu den Menschen, baut auf, ermahnt und tröstet. Und ab Vers 24 dann weiter, wenn ihr aber mit verständlichen Worten Gottes Weisung weitergebt, wenn ihr also prophetisch redet und irgendein Unkundiger oder Ungläubiger kommt dazu, dann wird er von allen ins Gewissen geredet. Er fühlt sich von allen ins Gericht genommen und seine geheimsten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen und Gott anbeten und ausrufen, Gott ist wirklich unter euch. Also Prophetie baut auf, es ermahnt, tröstet, es wird mit verständlichen Worten Gottes Weisung weitergegeben, es wird ins Gewissen geredet, ins Gericht genommen und die geheimsten Gedanken kommen ans Licht. Also schon heftig. Das ist nicht etwas, was man so nebenbei macht. Man könnte auch zusammengefasst sagen, es ist, dass man Gottes Wort treffend in eine konkrete Situation hineinspricht. Das rechte Wort zur rechten Zeit. Und das taten im Alten wie auch im Neuen Testament Männer und Frauen entsprechend ihren Gaben und Talenten. Und es war scheinbar auch, vor allem in Korinth, gang und gäbe und etwas Alltägliches. Und Paulus schreibt im 11. Kapitel, ab Vers 4, jeder Mann, der beim Beten oder Weissagen eine Kopfbedeckung trägt, entehrt sein Oberhaupt. Und jede Frau, die ihren Kopf beim Beten oder Weissagen nicht verhüllt, entehrt ihr Oberhaupt, denn es wäre so, als wäre sie kahlgeschoren. Jetzt lassen wir mal die Kopfbedeckung weg, da kommen wir später noch dazu, aber es war scheinbar ganz normal, dass Männer und Frauen öffentlich gebetet und prophezeit haben. Mit einer anderen Kopfbedeckung, aber trotzdem, Männer und Frauen haben das gemacht. Also wie kommt man jetzt drauf zu sagen, dass Frauen in der Gemeinde nichts sagen sollen? Oder nur in Kinder- und Frauenstunden, aber sonst nicht. Gut, das kommt vom Schweigegebot in Kapitel 14. Da lesen wir ab Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Sollen die Frauen in den Versammlungen schweigen? Es ist ihnen nicht gestattet zu reden, vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Und das ist auch schon eine ziemlich heftige Aussage. Und das ist auch ein bisschen komisch, weil das ist ja jetzt wieder ein Widerspruch. Kapitel 11 sagt da, wenn sie reden, wenn sie prophezeien, wenn sie Wort Gottes weitergeben, wenn sie beten, sollen sie ein Kopftuch tragen. Und kurz darauf sagt er, na, sie sollen gar nichts reden. Ein Widerspruch heißt, irgendwas haben wir nicht verstanden. Und man kann es gar nicht oft genug sagen und betonen, wie wichtig der Kontext ist. Und meistens, wenn man den Kontext ein bisschen ausweitet und ein bisschen mehr liest und das größere Bild sieht, dann gärt sich sehr vieles. Und wenn wir da nur einen Vers weiterlesen, Vers 35, schreibt er dann, wenn Sie etwas wissen oder lernen wollen, sollen Sie zu Hause Ihre Ehemänner fragen, denn es gehört sich nicht für eine Frau in der Versammlung zu reden. Also es geht hier nicht um das öffentliche Gebet oder um Weitergabe von Wort Gottes, sondern es geht ums Lernen und Wissen wollen. Und wenn man den Kontext noch ein bisschen mehr ausweitet, sieht man, es geht in diesem Abschnitt um Ruhe und um Ordnung in der Gemeinde. Und scheinbar hat sich da so diese Unsitte breit gemacht, dass Frauen, vielleicht auch Männer, bei Besprechungen, bei Versammlungen oder während einer Predigt gemeint haben, du musst jetzt da meinen Senf dazugeben, du musst jetzt da was dazu sagen. Und das hat die Ruhe und die Ordnung in der Gemeinde eben gestört. Und das haben wir auch schon erlebt, dass während einer Predigt einfach einer aufsteht und meint, ja, da, mir fällt da jetzt auch noch Vers ein oder das sehe ich nicht ganz so oder was auch immer. Und das stört. Das stört die Ruhe, das stört den Prediger, bringt ihn aus dem Konzept und ist da einfach fehl am Platz. Und wenn man eine Meinung dazu hat oder wenn man irgendwas sagen möchte, dann gibt es da auch andere Rahmenbedingungen. Eben, Paulus sagt, wenn Sie etwas wissen oder was lernen wollen oder irgendwas nicht verstanden haben, dann sollen Sie das daheim mit dem Ehepartner besprechen. Oder man kann es auch nach dem Gottesdienst draußen beim Kaffee besprechen und darüber reden. Oder im Hauskreis, in der Bibelstunde, wo die ganze Predigt dann nochmal aufgerollt wird und darüber gesprochen wird. Da kann man sich dann einbringen. Aber während dem Gottesdienst sollte man sich zurückhalten. Und das war scheinbar so, dass wirklich Frauen da aufgestanden sind und glaubt haben, dass jetzt da während der Predigt oder während einer Besprechung groß mitreden konnten. Und das passt ihm nicht. Aber eben, das ist kein generelles Sprechverbot, sondern wenn Sie etwas wissen oder wenn Sie etwas lernen wollen oder irgendwas nicht verstanden haben, dann sollen Sie nicht gleich den Mund aufmachen, sondern zuerst einmal ruhig sein und später dann noch fragen und reden. Wo sind sich Christen einig? Wir sind uns einig, Männer und Frauen sind gleichwertig. Und wir sind uns auch einig, glaube ich, dass Männer und Frauen sich entsprechend ihren Gaben und Talenten in der Gemeinde einbringen sollen. Es gibt zwei Streitpunkte, nämlich das Lehren und das Leiten. Das soll in Bezug auf die Schöpfungsordnung von Männern erledigt werden. Und da schreibt Paulus im ersten Timotheusbrief, muss man auch sagen, Timotheusbrief ist im Gegensatz zum Korintherbrief kein öffentlicher Brief, sondern ein sehr persönlicher Brief von ihm an den Timotheus. Da schreibt im zweiten Kapitel, zu lehren und erlaube ich einer Frau jedoch nicht, auch nicht über einen Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich still zurückhält. Von daher kommt ja auch so eine extreme Meinung, dass Frauen zum Beispiel auch keine Kinderstunde halten dürfen, wenn da Buben drinnen sind. Was schon ziemlich schräg ist. Die Frage, die ich mir da jetzt stelle, ist, was genau versteht man unter Lehren? Weil Lehren, da kann man auch sehr vieles darunter verstehen. Wenn ich das Evangelium weitergebe, wenn ich jemanden zum Glauben führe, ist das Lehre. Wenn man jemanden im Glauben weiterhilft, Jüngerschaft betreibt, ist das auch Lehre. Wenn man die Bibel auslegt, wenn man die Zusammenhänge zwischen Alten und Neuen Testament erklärt, ist das Lehre. Lehre hat auch etwas mit Seelsorge zu tun. Wenn man jemanden, der persönliche Probleme hat, anleitet und persönliche Erfahrungen von sich selbst weitergibt, ist das auch Lehre. Also Lehre hat viele Facetten. Und darum ist es auch immer gefährlich, wenn man dann einfach so generelle Antworten für alles gibt, ohne die Details genau anzusehen. Und Lehren kann auch strenger verstanden werden. Der Rabbi, der Lehrer, der Meister, der gibt Anordnungen weiter, Anweisungen und der leitet und befiehlt und bestimmt. Und ich glaube, dass dieses Lehren hier in diesem Sinne zu verstehen ist, in Verbindung mit dem Leiten, weil Paulus auch das in einem Wort zugesagt, lehren und leiten. Also ist dieses Lehren etwas völlig anderes, als wenn man jemanden etwas aus dem Wort Gottes erklärt oder das Evangelium auslegt. Und im Wort Gottes weitergeben, Gottes Weisungen weitergeben, das Evangelium erklären, ist, denke ich, vielmehr eine Frage der Begabung und weniger eine Frage des Geschlechts. Und ich möchte jetzt zum Schluss dann noch eine Frau nennen vom Alten Testament, die für mich so das Paradebeispiel und Präzedenzfall ist. Und das ist Deborah. Ich lese mal in Richter Kapitel 4. Damals war Deborah Richterin in Israel. Sie war die Frau Lapidots und eine Prophetin. Also Deborah war eine Prophetin und eine Richterin. Und in dieser Funktion hat sie Männern und Frauen weitergeholfen, Entscheidungen getroffen und Weisung gegeben. Da lesen wir weiter, ihren Sitz hatte sie unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim. Die Israeliten kamen zu ihr hinauf, um sich von ihr Recht sprechen zu lassen. Also sie war eine Richterin und damit eine wichtige Leiterin. Und was auch interessant ist, im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen ist sie nicht so im Stadttor gesessen, wo eigentlich normalerweise die Richter gesessen sind, sondern er zu Hause und die Menschen sind zu ihr gekommen und haben sich bei ihr Rat gesucht. Also es gab und gibt Männer und Frauen, die wirklich begabt sind und die auch wirklich etwas zu sagen haben und von denen man viel lernen kann. Und ich habe auch schon Predigten von Frauen gehört, wo ich mir gedacht habe, wow, also wenn die jetzt nicht reden dürfte, das wäre ein Verlust für die Gemeinde. Und ich kann mich nochmal zurückerinnern an die Bibelschule, im Predigtunterricht, meine ersten Predigten oder so auf Englisch, und ich wollte eigentlich gar nicht predigen, und das war ein Gestammel und ich habe selber nicht gewusst, was ich da eigentlich mache. Und dann war von mir eine Kollegin, die Karen, das war ja, ein herzensguter Mensch, wirklich ein nettes Mädel und ein wiefes Mädel. Und der hat, da kann ich mich noch an die erste Predigt erinnern, da haben wir so in Kleingruppen kurze Predigten vorbereitet, einfach nur so zum Üben und zum Lernen. Und der hat dann eben so eine kurze Predigt gehalten und ich habe mir gedacht, wow, und dass ich ihm jetzt als Mann hinstellen und sagen, na, du hast nichts zum Sagen, mein Gestammel ist viel besser als das, was du da sagst, das passt irgendwie nicht. Das kann man nicht vorstellen, dass das dann das ist, was Gott möchte. Lieber ein Mann, der irgendwas daher stammelt und nicht weiß, was er redet, als eine Frau, die wirklich klar und einleuchtend Wort Gottes weitergibt und das ins Herz geht. Also Deborah war eine Prophetin, hat Wort Gottes weitergegeben und eine Richterin, hat Entscheidungen getroffen, was richtig und was falsch ist. Aber, und jetzt kommt das Aber, sie hat es abgelehnt, die Rolle des Führers oder des Mannes zu übernehmen. Das war die Aufgabe von Barak. Und wenn man so die ganze Geschichte durchliest, merkt man, der Barak war damit offensichtlich überfordert und wollte es immer so ein bisschen an die Deborah abgeben, was sie aber nicht wollte. Und in Richter 5 dann wird so ein Loblied gesungen auf die beiden. Und da lesen wir in Vers 7, Felder und Dörfer lagen verwaist, bis ich mich erhob, bis aufstand eine Mutter in Israel. Also Deborah war eine wichtige Frau, eine entscheidungsgewaltige Frau, eine Frau, die was zu sagen gehabt hat, aber auch eine Frau, die sich ihrer Rolle als Frau bewusst war und nicht die Rolle vom Mann übernehmen wollte. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Paulus im 1. Korintherbrief sagt, dass Frauen beim Gebet oder beim öffentlichen Reden oder wenn sie Wort Gottes weitergeben, ein Kopftuch tragen sollen. Das war damals das Zeichen dafür, für die Rolle der Frau, dass sie nicht die Rolle des Mannes haben. Und in der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, verschiedene Rollen. Die kann man auch wechseln. Das heißt nicht, wenn man einmal in der Musik tätig ist, dass man dann immer Musik machen muss. Oder wenn man einmal für die Dekoration zuständig ist, muss man das immer machen. Man kann da auch wechseln. Man kann einmal andere Aufgaben übernehmen. Und die Gaben können auch wechseln. Aber die Rolle von Mann und Frau, auch wenn das heutzutage sehr modern ist, dass man das auch wechseln kann, einfach so, die kann man laut Bibel nicht wechseln. Es gibt verschiedene Rollen, manche kann man wechseln, aber die Rolle als Mann und Frau ist eben auf Berufung, auf die Schöpfung fix. Männer sind Männer und Frauen sind Frauen und wir sind gleichwertig, aber wir haben nicht unbedingt immer die gleichen Rollen zu haben. Und auch da denke ich, dass sich alle christlichen Gruppen einig sind. Kurze Zusammenfassung von diesem kurzen Exkurs. Frauen und Männer sind gleichwertig, aber wir haben nicht unbedingt die gleichen Rollen. Und Frauen gaben und geben in der Gemeinde Wort Gottes weiter. Die Frage ist, in welchem Rahmen das passieren soll. Und da muss man sich dann eben konkrete Situationen anschauen und da gehen halt auch leider die Meinungen sehr weit auseinander. Aber ich denke nicht, dass das ein Grund dafür sein sollte, unter Christen zu streiten oder sich sogar zu spalten. Gehen wir weiter im Text. Ab Vers 10. Wir blieben ein paar Tage bei ihnen. In dieser Zeit trat der Prophet Agabus aus Judäa hier ein. Er trat in unsere Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit Füße und Hände und sagte, so spricht der Heilige Geist. Genauso wird es dem Mann ergehen, dem dieser Gürtel gehört. Er wird von den Juden in Jerusalem gefesselt und den Fremden, die Gott nicht kennen, ausgeliefert werden. Als wir das hörten, baten wir und die einheimischen Geschwister ihn dringend, nicht nach Jerusalem hinaufzuziehen. Also der einheitliche Tenor war, geh bitte nicht nach Jerusalem. Paulus antwortet, was weint ihr? Warum macht ihr mir das Herz so schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem verhaften zu lassen, sondern auch für den Namen unseres Herrn Jesus zu sterben. Weil er sich nicht umstimmen ließ, beruhigten wir uns schließlich und sagten, dann soll geschehen, was der Herr will. Somit kommen wir zum zweiten Teil über die Weisung Gottes. Ein weiterer Prophet, auch den kennen wir schon aus Apostelgeschichte 11, dort hat er eine Hungersnot vorausgesagt, die auch tatsächlich eingetroffen ist, also auch kein falscher Prophet. Und er war so ein Prophet der alten Schule, der dann sinnbildlich seine Prophezeiung noch einmal unterstrichen hat, indem er sich da mit dem Gürtel selbst gefesselt hat und so das eben optisch sichtbar gemacht hat, was in Jerusalem passieren wird. Und letztendlich gibt es dann zwei Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Entweder er geht nach Jerusalem, nimmt die ganzen Leiden und Schlimmeres in Kauf, ganz nach dem Vorbild von Jesus, so wie der Meister, so auch der Diener. Das hätte das Positive, dass er eben zu Pfingsten dort Zeugnis geben kann, dass er als Gefangener dann quasi eine Freikarte für die Reise nach Rom bekommt, er muss das nicht selbst organisieren. Und wir wissen auch, er hat in der Gefangenschaft wichtige Briefe geschrieben. Epheser, Philippa, Kolosser, Philemon, Hebräerbrief, weiß man nicht so genau, wer und wie der zustande gekommen ist. Oder er entscheidet sich dafür, gegen dieses Leiden, gegen die Gefangenschaft. Stattdessen plant er gleich von dort aus jetzt die nächste Missionsreise. Er kann dann die bestehenden Gemeinden weiter aufbauen, neue Gemeinden gründen. Es gäbe ja noch immer viel zu tun. Und alle sind für diese Option. Macht es. Wir brauchen die weiter als Missionar. Geh nicht nach Jerusalem. Und Paulus weiß aber, nein, geh nach Jerusalem. Meine Arbeit da in dieser Region ist jetzt beendet. Es wartet was anderes auf mich. Und im Philipperbrief schreibt Paulus im ersten Kapitel, und ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher an Erkenntnis und Verständnis wird, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt. Am Tag des Christus sollt ihr rein und tadellos vor ihm stehen, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Also es ist nicht immer alles nur schwarz oder weiß, richtig oder falsch. Oftmals im Leben gibt es einfach mehrere Optionen, mehrere Möglichkeiten. Und Gott zeigt hier ganz objektiv und sachlich, was in Jerusalem passieren wird und dass das nicht lustig wird. Aber letztendlich kann sich Paulus dann entscheiden, geht er den Weg trotzdem oder geht er einen anderen Weg. Und Paulus hat sich eben nicht für den guten Weg entschieden, sondern für den besseren Weg. Wenn er eine weitere Missionsreise geplant hätte und auf die Gefangenschaft verzichtet hätte, bin überzeugt davon, dass auch Gott das gesegnet hätte. Aber er hat gewusst, die Arbeit ist abgeschlossen, es ist Zeit für was Neues. Und ich glaube, dass man als Kind Gottes da immer auf der sicheren Seite ist, wenn man Entscheidungen treffen muss. Es sei denn, man trifft sündige Entscheidungen, dann nicht. Aber wenn man sonst mehrere Optionen hat und man das im Glauben und im Gebet dann eine Entscheidung trifft, dann befindet man sich immer im Willen Gottes. Wer mit Jesus unterwegs ist, der ist immer am richtigen Weg. Egal, wo der Weg dann hinführt. Und eben wenn Paulus sich anders entschieden hätte, hätte er auch Gottes Segen erfahren auf weiteren Missionsreisen. Aber Paulus ist es eben nicht um die eigene Sicherheit oder um die Bequemlichkeit gegangen, sondern er wollte eben das Bessere machen. Und Paulus erwiderte, was meint ihr, warum macht ihr mir das Herz so schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem verhaften zu lassen, sondern auch für den Namen unseres Herrn Jesus zu sterben. Sein Missionsauftrag war für ihn in diesem Gebiet erledigt. Jetzt wartet ein neuerer, größerer Auftrag auf ihn. Jerusalem, dann Rom und eventuell dann auch noch Spanien. Da gibt es ein paar so unbestätigte Gerüchte, dass er das vielleicht doch auch noch geschafft hat. Und das erinnert mich auch wieder an einen Bibelschullehrer, der hat einmal erzählt, dass wie sein Sohn dann mit dem Studium fertig war, wollte dann eben als Pastor in einer Gemeinde arbeiten, und hat dann zwei Angebote gehabt. Das eine Angebot war eine Gemeinde, eine große Gemeinde, eine schöne Gemeinde in einem wohlhabenden Viertel, gutes Gehalt, wäre wirklich ein super Job gewesen. Und das zweite Angebot war eine kleine Gemeinde mit vielen Problemen in einem ärmlichen Viertel, schlechtes Gehalt, aber viel Arbeit. Und der hat sich dann nicht für das gute Angebot entschieden, sondern für das bessere Angebot. Das halt auch das schwerere Angebot war, mit weniger Gehalt und mehr Arbeit. Und oft kann man sich entscheiden zwischen gut oder besser. Wie triffst du deine Entscheidungen? Mit Blick auf die Bequemlichkeit, was ist der einfachere Weg, wo ist für mich mehr drinnen? Oder weißt du, erkannt hast, na, der schwerere Weg wäre eigentlich der bessere Weg. Irrtum nie ausgeschlossen. Also wir irren uns auch oft. Glauben, dass wir irgendwo den richtigen Weg gehen, kommen wir drauf, na, vielleicht wäre der andere Weg doch der bessere gewesen. Im 1. Samuel Kapitel 16 steht, denn Gott urteilt nicht wie die Menschen. Der Mensch sieht nur das Äußere, Jahwe aber sieht das Herz. Wir irren uns auch oft. Wir sehen das, was vor Augen ist und treffen so unsere Entscheidungen. Und eben diese Ältesten und all diese Prophezeiungen vorher und die Schlussfolgerung der Menschen war dann halt, die haben eben aufgrund dieser Prophezeiung und von dem, was vor Augen war, die Schlussfolgerung gezogen, na, es wäre besser, nicht nach Jerusalem zu gehen. Aber Gott sieht eben tiefer als wir und Paulus hier offensichtlich auch. Und Paulus weiß, ich muss nach Jerusalem gehen. Und wenn man mal diese Gewissheit im Geist hat, dann hilft da kein vernünftiges Argument mehr und dann kann man sich eigentlich Diskussionen auch sparen. Und diese Gewissheit des Paulus hat dann letztendlich auch zur Akzeptanz geführt und zur Unterstützung der Gemeinde. Weil er sich nicht umstimmen ließ, beruhigten wir uns schließlich und sagten, dann soll geschehen, was der Herr will. Nach Ablauf dieser Tage machten wir uns reisefertig und zogen nach Jerusalem hinauf. Einige von den Jüngern aus Caesarea begleiteten uns. Sie brachten uns zu Mnason, einem Zyperer, der ein Jünger aus der Anfangszeit war. Bei ihm übernachteten wir. Als wir dann in Jerusalem angekommen waren, bereiteten uns die Geschwister einen herzlichen Empfang. Zum Schluss möchte ich noch ein paar so Entscheidungshilfen geben. Man steht immer wieder an Weggabelungen, muss entscheiden, was ist der gute Weg, was ist der falsche Weg, was ist der bessere Weg. Und wenn man so Entscheidungen treffen muss, dann ist es immer gut zu beten. Immer wieder mit Gott drüber reden, was sie tun. Und in seinem Wort zu lesen. Und manchmal findet man da dann einen Widerspruch, dass das Wort Gottes quasi ein direkter Widerspruch ist zu dem, was ich geplant habe. Dann weiß ich auch, okay, das Wort Gottes hat recht und mein Weg, meine Pläne sind vielleicht doch nicht so richtig. Und es ist auch gut, auf andere zu hören. Die könnten recht haben, sie könnten sich auch irren, aber so im Gespräch hat sich schon vieles an offenen Fragen oft geklärt. Und letztendlich trifft man seine Entscheidung, mutig, mit Zuversicht und mit Glauben und im Gebet. Und dann kann man nur noch auf Gott vertrauen, dass er, welche Entscheidung ich auch getroffen habe, dass er das trotzdem segnet und mich begleitet, dass es die richtige Entscheidung war. Und dann kann man sich entspannen. Weil egal, welche Entscheidung man getroffen hat als Christ, man kann nie tiefer fallen als in seine Arme. Und als Kind Gottes befindet man sich letztendlich immer in seinem Willen und er hält seine Hand immer über uns. Und ich möchte abschließen mit Römer 8, Vers 28, bekannter Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Amen.